Amen. Amen. Lass uns doch für die Wahlen gerade noch beten. Ja? Vater Gott, heute in 2 Wochen dürfen alle von uns, die 18 oder älter sind, eine Entscheidung mittreffen für unser Land. Und wir beten für Weisheit, dass wir einfach das ankreuzen, was du möchtest, dass wir ankreuzen. Wir beten um deine Führung auch darin. Aber ganz egal, wer am Ende da eine Koalition bildet, wer am Ende da steht auf Bundesebene, Vater, wir beten für die, die jetzt an der Macht sind und für die, die kommen werden. Und Herr, wir tun auch Buße, wo wir uns vielleicht im Strudel der Polarisierung und des negativen Redens haben mit einfangen lassen. Vielleicht auch in den Online-Medien, in dem ganzen Kladderadatsch. Wir sind nicht berufen zu verurteilen, sondern wir sind berufen zu beten. Und ich bin voll hinter dem, was Maria gesagt hat. Und Herr, Amen, wir wollen einstehen. Und wir segnen die Männer und Frauen, die jetzt an der Macht sind. Wir segnen unsere Kanzlerin. Wir preisen dich für all das, was sie in deinem Sinne getan hat und tut. Wir danken dir, Herr, dass sie sich dieser Position überhaupt aussetzt, Herr, in der Öffentlichkeit so exponiert zu sein, das alleine ist schon kein Witz und kein Kinderspiel. Man schleppt vieles mit sich, was andere nicht mit sich schleppen, die einfach nicht bekannt sind. Und wir segnen sie und wir danken dir, Herr, für sie und für das Kabinett. Wir danken dir für die Möglichkeit zu wählen und Einfluss zu nehmen. Und wir wollen das ausüben und wir beten Gott, segne unser Land, ergreif unser Land und verändere unser Land. Von Flensburg bis München, von Aachen bis Görlitz, Geist Gottes, wir brauchen dich. Komm und such uns heim. Jesus, setz deinen Fuß fett in unser Land. Wir preisen dich für die Aufbrüche auf all den anderen Kontinenten. Aber wir sagen, Europa soll gerettet werden, Herr. Amen. Und unser Land liegt uns am Herzen. Und wir preisen dich dafür, dass du uns zum Gebet gerufen hast. Halleluja. Amen. Ich möchte noch für jemanden beten. Wie alt ist die Valentin? 8. Die Theresa kam eben, hat mir noch was zugeflüstert. Sie ist eine Verwandte, die Nichte deines Bruders, ein kleines Mädchen, 8 Jahre alt, hat sich den linken Zeigefinger gequetscht und die Ärzte sagen, das Ding, der Finger muss ab, das habe ich verstanden. Okay. Also das ist ziemlich, ziemlich schlimme Situation. Mit 8 Jahren einen Finger oder einen Teil vom Finger verlieren, das ist nicht nett. Wollen wir kurz dafür beten noch? Wir segnen die Valentina und wir sagen, Durchblutung, komm in den ganzen linken Zeigefinger. Wir sagen, abgetrennter oder gequetschter Teil, wachst wieder an. Finger sei heil in dem Namen Jesus. Wir segnen Valentina mit übernatürlicher Heilung. Wir beten, Geist Gottes, dass du ihre Hand durchflutest. Wir beten, dass du ein Wunder tust an diesem Kind. Wir binden jede dämonische Macht, jede Macht des Feindes, jede Macht von Krankheit und Schaden in dem Namen Jesu. Und wir segnen sie mit völliger Wiederherstellung. Und wir machen uns eins, Herr, dass diese kleine Frau dich erlebt mit dieser Heilung. Ehre sei dir, Gott. Du bist größer als dieses Problem. Wir sagen zu dem Berg, verschwinde. Amen, in Jesu Namen. Amen. Super. Ihr seid also die Mutigen. Ihr seid gekommen. Trotz der Überschrift. Cool. Ob das eine gute Entscheidung war? Das musst du für dich ganz alleine beurteilen, wie alles andere auch. Ich habe ein Handout gemacht. Mein Chef sagt immer, ich soll Handouts machen und ich schafft es nicht immer, aber ich habe eins gemacht, weil ich das Thema für sehr, sehr wichtig halte. Aber das Erste, was ich mache, ich weiche von meinem eigenen Skript ab. Heiliger Geist, hilf uns doch, dein Wort jetzt aufzunehmen. Mach du es lebendig, ja. Mit mir, ohne mich, zwischen den Zeilen, durch die Zeilen. Das, was du sagen willst, das soll heute Morgen hier rüberkommen. Du bist wichtig und die Menschen, die hier sind, sind wichtig, die zuhören. Ich preise dich dafür und ich liebe beide, dich und sie. Hilf uns, Gott, dein Wort zu empfangen jetzt. Amen. Vielleicht gehörst du zu den Leuten, die das Buch der Offenbarung umschiffen beim Bibellesen. Okay, ich gucke jetzt nicht dahin, wo gerade gelacht wurde. kenne ich gut. Es ist herausfordernd. Man liest vielleicht Bücher, wenn man ganz hungrig ist, zum Buch der Offenbarung. Der Werner Kniesel hat ein fantastisches geschrieben, also spontan würde ich dir das empfehlen. Aber ich würde dir auch empfehlen, sie einfach mal zu lesen. Ohne theologisches Beiwerk, ohne Kommentar, ohne ja, ohne Buch, sondern einfach mal zu sagen, Heiliger Geist, wir zwei und die Offenbarung. Die Offenbarung sagt ja über sich selbst, dass wir gesegnet sind, wenn wir sie lesen. Und dass wir gefälligst, das betrifft die ganze Schrift, nichts dazu tun und nichts wegnehmen. Und der Jesus, dem du im Buch der Offenbarung begegnest, der ist manchmal ein bisschen anders als der Jesus auf irgendwelchen frommen Bildchen oder auch von dem Gottesbild, das wir manchmal von Jesus haben, das so harmlos ist, weicht dieser Jesus ab. Also und einen Gedanken möchte ich euch weitergeben. Das ist jetzt spontan. Ich hoffe, ich finde das. Ich habe einen sehr fleißigen Mann, der in unserer elektronischen Bibel, die wir über einen gemeinsamen Account als Familie nutzen, ganz fleißig Einträge macht. Das heißt, wir haben quasi unseren eigenen Kommentar. Und der Bernd ist eigentlich der, der am meisten, er sagt immer, schreib auch, ab und zu schreibe ich was, aber also er ist ganz, ganz fleißig und ich bin voll der Nutznießer davon. Und der Vers, auf den ich mich jetzt beziehe, ist aus Offenbarung 2, Vers 13. Und da schreibt oder da spricht Gott die Gemeinde in Pergamon an. Ich habe darüber vor ein paar Jahren auch eine Predigtreihe gemacht. Vielleicht erinnern sich die, die schon länger da sind. Ihr könnt die wahrscheinlich auch auf der neuen Website, das ist ja ein cooles Archiv erstellt, sehr übersichtlich, könnt ihr euch die raussuchen und auch nochmal anhören. Jesus sagt dir, ich weiß, wo du wohnst. Und ich beziehe mich jetzt nur auf dieses Wort, ich weiß oder ich kenne den Ort, wo du wohnst, sagen andere Übersetzungen. Und mein Bernd-Kommentar sagt hier, die Aussage, ich kenne, wurde übersetzt aus dem griechischen Wort oida, welches bedeutet zu sehen. Im Speziellen beschreibt es ein Sehen mit eigenen Augen oder aus erster Hand Wissen. Also Zeuge einer Situation sein, nicht gehört haben von jemandem. Wenn also Christus sagt, ich kenne, spricht er von dem, was er persönlich bezeugt über die Gemeinde in Pergamon. Und obwohl die Gläubigen in Pergamon Christus nie persönlich gesehen haben, wie er in ihrer Mitte umherging und ihre Handlungen beobachtete, hat er doch genau das getan. Genau genommen hat Jesus sich dort lange genug aufgehalten, um alles zu sehen, was in dieser Kirche geschah. Das sollte jeder Kirche aus jeder Zeit eine Warnung und eine Ermutigung sein. Als das Haupt der Gemeinde übersieht Jesus alles, was im Leib Christi geschieht. Er kennt jeden errungenen Sieg, jedes Versagen, jede Herausforderung, der wir uns gegenübersehen, jede dämonische Attacke, der wir standhalten und jeden Fehler, der toleriert wird. Das ist der Grund, weshalb er genau wusste, was Antipas leiden musste und weshalb er so betroffen über die falschen Lehren der Nikolaiten oder von Balaam war, die begannen, ihren Weg in die Herzen und Gedanken bestimmter Gläubiger in Pergamon zu finden. Jesus hat es gesehen, mit seinen eigenen Augen. Hebräer 13,8 proklamiert, dass Jesus Christus derselbe gestern, heute und für immer ist. Das meint, dass seine Arbeit in diesem gegenwärtigen Zeitalter das widerspiegelt, was er in der Vergangenheit getan hat. Darum, wenn Christus in der Mitte der Kirche vor nahezu 2000 Jahren wandelte, dann tut er auch genau das heute in der Mitte der Kirche. Wir mögen ihn mit unseren natürlichen Augen nicht sehen, aber er wandelt unter uns. Er prüft unsere Handlung und unsere Haltung. Nichts entgeht seiner Aufmerksamkeit. Er weiß ganz genau alles, was geschieht in jeder Versammlung. So wie Hebräer 4, Vers 13 das beschreibt, alle Dinge sind nackt und offen vor den Augen des Herrn, mit dem wir es zu tun haben. Dich erfüllt es mit Freude, mich erfüllt es mit Ehrfurcht. Beides ist dran. Jesus sieht. Jesus sieht. Der Bernd und ich, wir waren ja auf Klausur die Woche und dann lesen wir immer zusammen Bibel. Wir können uns auch nicht so weit aus dem Weg gehen, räumlich bedingt wie zu Hause. Und am vorletzten Tag, glaube ich, oder letzten Tag war das, da las er aus einem Evangelium, wie Jesus neben Pilatus steht und Pilatus diesen Satz sagt, was ist Wahrheit? Und Bernd sagt dann so mit Tränen in den Augen zu mir, ist das nicht heftig? Da steht der Pilatus neben Jesus, neben der Wahrheit. Aber er erkennt es nicht. Stell dir das doch mal vor, da wärst Jesus in Fleisch und Blut damals begegnet, der würde neben dir stehen und du hättest alle Fragen und die gesammelte Antwort des Universums aus Gottes Hand, sein Sohn steht neben dir und du raffst es nicht. Also das ist eines der tragischsten Dinge. Und ich habe am gleichen Tag in Lukas 19 gelesen, das ist die Begebenheit, wo Jesus die Stadt, wo er Jerusalem anschaut und weint. Und das ist eigentlich die gleiche tragische Situation. Und er sagt sowas wie, wenn du doch erkannt hättest, was zu deinem Heil dient. Wir würden ein bisschen platter sagen, wenn du doch raffen würdest, wie nah Gott dir ist, wenn du nur dich auf ihn einlässt. Das ist die Tragik beim Evangelisieren. Egal, was du tust, was du redest, selbst wenn Beine auswachsen, wenn Leute Wunder sehen, das ist keine Garantie dafür. Und das Wunder des Glaubens, das ist die Gnade des Heiligen Geistes, das sind unsere Gebete, das ist aber auch unser Reden. Jesus sieht, Jesus ist dabei, Jesus weint. Hast du schon mal über eine Stadt geweint? Mir ist das schon mal gegangen. Vor vielen Jahren, das erste Mal, es war Albach. Wahrscheinlich, weil die Maria so penetrant für Albach damals schon gebetet hat. Wir waren in einem Arnold Schwarzenegger-Film vor 20 Jahren oder so, sind damals nach Hadamar zurück und ich fuhr durch Albach. Und habe geheult für die Verlorenen. Ich weiß nicht, was das für ein Arnold-Film war, habe ich verdrängt, aber irgendwie hat der Heilige Geist mich trotzdem bewegt in dem Moment. Okay, Jesus sieht. Und mein Thema ist ein ernstes Thema. Ich habe den Untertitel verschwiegen. Jetzt sage ich ihn dir, jetzt kannst du immer noch gehen. Die Türen sind alle offen. Mutig kommunizieren, Teil 1 heute, Teil 2 nächste Woche. Heute ist die Unterüberschrift mutig konfrontieren. Na, da freuen wir uns doch alle drauf wie auf Weihnachten, ne? So. Das ist das, was ich geplant hatte, das, was ich tun will, mutig konfrontieren. Okay, hör einfach mal zu. Deine Art zu kommunizieren, wo lernst du zu kommunizieren? Bei Mama und Papa oder bei den Leuten, die dich großgezogen haben, wer auch immer das war. Kindheit, Prägung, das macht was aus. Unsere Persönlichkeit ist ein Einflussfaktor. Unsere Erfahrungen, unsere inneren Festlegungen. Sowas wird mir nie wieder passieren, zum Beispiel. Kann dazu führen, dass du das Herzenstürchen zumachst und offene Kommunikation für dich ein Fremdwort wird. Der Level an sozialer Angst, den du hast, spielt eine Rolle für deine Kommunikation. Soziale Ängste, die Bibel nennt das Menschenfurcht, dass du Dinge nicht tust, weil du Angst hast vor der Reaktion, vor dem Ergebnis dessen, was dieses Gespräch bringen würde. Unsere Sicht von uns selbst und auch von anderen, da können wir gleich weitermachen, das Maß an Stolz, was du hast. Ich behaupte, du hast eins, so wie ich auch eins habe. Und Gott, wenn du dich auf Gott einlässt, ist penetrant dabei, das zu reduzieren und an dir zu arbeiten und dich zu überführen. Und unserem geistlichen Wachstum. Also wenn du geistlich wächst, sollte sich verändern, deine Art zu kommunizieren. Mein Ziel heute und nächste Woche ist, dass wir unseren Ist-Zustand ganz mutig gegen die Schablone von Gottes Wort halten und dass wir neue Schritte in die Veränderung gehen. Dass wir Ängste und falsche Gewohnheiten überwinden und Gottes Reich noch mehr zum Blühen bringen. Heute also mutig konfrontieren und nächste Woche heißt meine Unterüberschrift mutig zuhören. Vielleicht denkst du, das ist ja harmloser, ich bin mir da nicht ganz so sicher, lass uns in 2 Wochen drüber reden, wenn wir es alle verdaut haben. Mein erster Punkt heißt, reinige den Tempel. Johannes 2, du kannst gerne das Aufschlagen, Johannes 2 ab Vers 13. Und das Passa der Juden war nahe, und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Und er fand im Tempel die Verkäufer von Rindern und Schafen und Tauben und die Wechsler, die da saßen. Und er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus. Samt den Schafen und Rindern und den Wechslern verschüttete er das Geld und stieß die Tische um. Zu den Taubenverkäufern sprach er: Schafft das weg von hier. Macht nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus. Andere Übersetzung oder in den anderen Evangelien heißt es: nicht zu einer Räuberhöhle. Seine Jünger dachten aber daran, dass geschrieben steht: Der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt. Also Jesus war hier mit Sicherheit nicht von sozialer Angst geleitet. Stimmst du mir dazu? Der hat sich einen Schnurz darum gedreht, was die Leute von ihm halten würden. Er war, ich glaube, die Jünger haben recht, vom Eifer für das Haus Gottes, kann man besessen sagen, also im besten Sinne erfüllt. Genau. Und ihm war es nicht egal, was da ablief, und er hatte einen heiligen Zorn. Und ich habe den auch. Und eigentlich bläue ich euch heute, obwohl ich 6 Überschriften habe, 6 Unterpunkte, nur eine Sache ein. Und ich tue das auch mutig. Und mir ist egal, wie du das findest. Ich habe mit Gott verhandelt und mit Gott mich vorbereitet und ich gebe mein Bestes und ja, wie auch immer. Lass mich dich ein bisschen provozieren. Wenn du beobachtest, lieber Christ, wie ein Bruder oder eine Schwester im Herrn in der Josef-Ludwig-Straße hier unten das Fahrrad, das abgestellte Fahrrad eines anderen Gemeindemitglieds stiehlt, was tust du? Es ist richtig, es ist eine rhetorische Frage und keiner hat gerade den Mut oder die soziale Angst breit, sich aus dem Fenster zu lehnen und das Risiko einzugehen, was Falsches zu sagen, was die Iris jetzt nicht hören will, wie auch immer. Was tust du, wenn du den Fahrraddiebstahl beobachtest? Nichts, richtig? Weil du denkst, der Herr wird schon dafür sorgen, dass das irgendwie gerade gebogen wird. Außerdem ist der andere ja auch Christ und du kannst ihn ja nicht anschwärzen. Das geht ja gar nicht. Zweites Beispiel. Wenn jemand von deinen Geschwistern vor der Gemeinde beim Ausparken das Auto eines anderen Gemeindemitglieds stark beschädigt und davonfährt, was machst du? Nichts. Richtig. Du sprichst weder den an, der Fahrerflucht begeht, noch verrätst du dem das verbeulte Auto gehört, weil das gewesen ist. Richtig? So machen wir das doch als Christen. Ganz lieb und fromm kehren wir es unter den Teppich und sagen, geht mich doch nichts an.
Ich spreche immer an. Oh!
Sitzt deswegen keiner neben dir, oder? Stefanie, du bist meine Frau. Also, ja, nicht im Sinne der Ehe für alle, ich bitte dich, ja? So, okay. Wenn jemand zu dir kommt, jetzt wird es ein bisschen abstrakter, und eine giftige Spinne mitbringt, oder eine Giftschlange, und die dann laufen lässt, was tust du? Richtig, nichts. Du schaust tatenlos und erstaunt zu, tust aber rein gar nichts gegen das Risiko, dass du oder andere gebissen, vergiftet oder beschädigt werden. Genau so machen wir das als Christen. Ich kann den anderen ja nicht anschwärzen. Ich kann das ja nicht konfrontieren, was der hier macht. Du sitzt da wie der hypnotisierte Hase und lässt dich einschüchtern und tust nichts. Es gibt diesen berühmten Satz, den Bernd auch gerne bringt, von Thomas von Kempen, nicht wer das sagt, sondern was gesagt wird, bedenke. Dieser Satz gilt auch bei bösen Dingen, die gesagt werden. Es ist schnurzegal, wer etwas sagt. Wenn es böse ist, und ich gehe da gleich drauf ein, was ich meine, dann hast du damit eine Verantwortung, wenn du Zeuge dessen bist. Wer kennt die Herr-der-Ringe-Trilogie, die Filme oder die Bücher? So ein paar. Okay, wenn ich jetzt sage, Grima-Schlangenzunge, habt ihr alle ein Bild? Das ist dieser bleiche, schwarzhaarige Typ, der dem König ins Ohr flüstert. Die Elberfelder Übersetzung nennt das den Ohrenbläser. Das ist kein Musikinstrumentspieler, sondern das ist einer, der Leute auseinanderbringt durch sein Gerede. Und Grima-Schlangenzunge war einer derselben. Er war Berater des Königs Und als dann die Guten kommen in den Thronsaal und mit ihm was wollen und sagen, hey, da ist eine Bedrohung da, geht der Krim ein und sagt, nein, ich darf sie. Habt ihr, also so, ihr könnt euch ja nachher austauschen oder die Filme ausleihen, wie auch immer. Ich weiß, es mag nicht jeder, musst du nicht mögen, aber die, die das Bild vor Augen haben, denen hilft es vielleicht. Was will ich eigentlich sagen? Wo will ich eigentlich hin? Wahrscheinlich hast du es erkannt. Wenn alle Leute, die gerne schlecht reden, immer wieder mit diesem Dreck zu dir kommen, solltest du dich hinterfragen, warum sind die eigentlich der Überzeugung, dass ich die Müllhalde bin, die jeden Dreck entgegennimmt? Wenn du den Dieb nicht anzeigst, wenn du den Pfarrerflüchtigen nicht anschwärzt und wenn du den, der schlecht redet, nicht konfrontierst, hast du gesündigt. Amen. Steht das in der Bibel? Ja. Kann ich dich gerade mit erschlagen? Kommt noch. Ein Teil dessen, was ich gefunden habe, kommt. John Paul Jackson sagt, Gerechtigkeit stoppt das Böse. Paulus schreibt in Epheser 4, 29, kein böses Wort darf über eure Lippen kommen. Ist über deine Lippen schon mal ein böses Wort gekommen? Klar, über meine auch. Ich stehe hier nicht und predige euch was, was ich nicht kenne. Ich fühle mich sehr diszipliniert an der Stelle und habe auch noch Wachstumspotenzial. Aber ganz konkret geht es mir heute um diesen Sachverhalt. Vielmehr soll das, was ihr sagt, dann kommen drei Attribute, was sein oder sind das Adjektive, vergessen das jetzt mal kurz mit der Grammatik, gut soll es sein, angemessen und hilfreich. Lass uns das mal aussprechen. Gut, angemessen und hilfreich. Nochmal. Gut, angemessen und hilfreich soll das sein, was du sagst. Dann, schreibt Paulus, werden eure Worte denen, an die sie gerichtet sind, wohltun. Und tut nichts, was Gottes Heiligen Geist traurig macht. Denn der Heilige Geist ist das Siegel, das Gott euch im Hinblick auf den Tag der Erlösung aufgedrückt hat, um damit zu bestätigen, dass ihr sein Eigentum geworden seid. Bitterkeit, Aufbrausen, Zorn, wütendes Geschrei und verleumderisches Reden haben bei euch nichts verloren, genauso wenig wie irgendeine andere Form von Bosheit. Ich lese ja nur die Bibel vor, das ist ja total harmlos jetzt für mich. Epheser 5, Vers 7. Darum hütet euch, mit solchen Leuten gemeinsame Sache zu machen. Früher gehörtet ihr selbst zur Finsternis, doch jetzt gehört ihr zum Licht, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Verhaltet euch so, wie Menschen des Lichts sich verhalten. Ihr wisst doch, die Frucht, die vom Licht hervorgebracht wird, besteht in allem, was gut, immer schon wieder drei Worte, gut, gerecht und wahr. Lass uns das auch mal sagen. Gut, gerecht und wahr soll das sein. Deshalb überlegt bei dem, was ihr tut, ob es dem Herrn gefällt. Und beteiligt euch unter keinen Umständen an irgendeinem Tun, das der Finsternis entstammt und daher keine guten Früchte hervorbringt. Deckt solches Tun vielmehr auf. Gott sagt, ich soll petzen. Gott sagt, ich soll aufdecken. Gott sagt, ich soll damit nicht gemeinsame Sachen machen. Also meine Predigt ist nicht in erster Linie für die, die sich vom Heiligen Geist vielleicht überführt fühlen, schlecht zu reden, sondern für die, die zugehört haben, ist meine Predigt. Ist das gut, gerecht und wahr, über abwesende Personen schlecht zu reden? Ist das Licht oder ist das Finsternis? Gefällt es Gott? Die Bibel macht uns klar, dass wir eine Bundesgemeinschaft sind, als Leib Jesu, als lokale Gemeinde. Und vor Gott stehen wir füreinander in Verantwortung. Und ich habe etwas gelernt neulich, und ich wollte meinen Mann beeindrucken, aber der hat es schon gewusst. Ich habe etwas von John Maxwell gelernt, nämlich was? Dass eine Person, der ist, also John Maxwell ist Amerikaner, er ist Bestsellerautor, berät Unternehmen und hält Vorträge über Führung und ist da ganz, 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 ganz weit oben. Kannst du mal googeln oder nachgucken, was der so für Bücher geschrieben hat. Das sind gute Sachen. Und der hat gesagt, eine Person stellt sich in Bezug auf einen Leiter, eine Führungsperson, immer drei Fragen. Die drei Fragen sind: Liebst du mich? Kannst du mir helfen? Kann ich dir vertrauen? Das Kuriose ist, welche drei Fragen stellt sich der Leiter in Bezug auf die Leute, die er führen darf? Liebst du mich? Kannst du mir helfen, die Vision, die Gott mir aufgetragen hat, so würde ich es für mich formulieren, zu erfüllen? Und die dritte Frage, kann ich dir vertrauen? Und wenn wir weiterdenken, das habe ich jetzt so mir dazu gedacht, stellen wir die drei Fragen doch auch, wenn wir über Gott nachdenken. Liebst du mich wirklich? Willst du mir helfen? Kann ich Gott vertrauen? Kann ich gegen den Strom schwimmen, wie Matthias sagt, anders leben als die Welt? Wenn wir diese drei Fragen mit Ja beantworten, was machen wir dann? Wir gehen einen Schritt näher sozusagen und wir glauben oder vertrauen Gott oder einer Person. Wenn jetzt zu mir jemand kommt und sein Misstrauen gegenüber einer anderen Person äußert, wenn er mir sagt, was diese Person nach seiner Meinung alles falsch macht und den Ruf dieser Person damit beschädigt, frage ich mich, wen haben wir zum Vater? Den Teufel oder Gott? Ist der Verkläger der Brüder dein Vorbild oder Jesus? Jesus hat nicht gekniffen, das meine ich gar nicht. Aber er hat die richtige Adresse gewählt, nämlich die Person, wo er denkt, da läuft was schief und das ist in Ordnung. Und juhu, das ist das andere Kapitel von mutiger Konfrontation, über das ich heute nicht so intensiv spreche. Wenn jemand, das ist mir und dir genauso schon passiert, mir schlechte Dinge über eine andere Person eintrichtert, was mache ich dann? Ich fange an, die drei Fragen anders zu beantworten. Liebt er mich wirklich? Will der oder die mir helfen? Kann ich der vertrauen? Vor vielen Jahren war ich in einer engen Beziehung zu einer Schwester unsicher. Und ich habe auch diese Unsicherheit auf mich selbst zurückgeführt, aufgrund meiner Geschichte von Enttäuschung und Herausforderungen, die ich hatte mit Menschen, wo ich Freundschaften verloren habe, habe ich gedacht, okay, ich bin jetzt gerade ganz unsicher in der Beziehung zu dieser Frau, die ich eigentlich ganz wertvoll eingeschätzt habe und habe dann das Gespräch mit ihr gesucht und habe gesagt, du, kannst du mir helfen? Ich fühle mich da gerade total unsicher. Ich weiß nicht, ob du noch hinter mir stehst, auch als deine Leiterin und wie ist das mit uns? Es ging nicht gut aus. Es endete in einem Nervenzusammenbruch und einem... Sie hat mir dann von ihrer Mutter erzählt und was sie alles gemacht hat. Also wir haben uns nicht begegnen können. Also dieses Gespräch ist jedenfalls gescheitert. Aber ich hätte auch keine andere Antwort gewusst, als sie zu fragen. Wenn jemand irgendwas sagt über einen anderen, selbst wenn du sagst mit Joyce Meyer, Love always believes the best of every person. Die Liebe geht immer vom Besten aus. Die Liebe geht immer vom Besten aus. Liebe geht immer vom Besten aus. Kriegst du dieses blöde Ding, du kriegst, es ist einfach drin. Richtig? Es ist erstmal einfach drin. Ich hatte eine ganz schlaue Sozialkundelehrerin und die hat uns gelehrt, politisches und geschichtliches Geschehen mit einer Frage zu analysieren. Die Frage war auf Latein, irgendwo kommt das her, cui bono, wem nützt das? Wem nützt, was hier läuft in meiner Konversation? Weißt du, wir singen, haben wir heute nicht gesungen, I'm no longer a slave to fear, I am a child of God. No, I'm no longer a slave to fear, I am a child of God. Das singst du und dann schmeißt einer mit Dreck und du lässt ihn auf dich fallen und der Nächste, den du triffst, der kriegt dann auch noch eine Portion davon ab. Und du lässt dich nicht von der Liebe leiten und du konfrontierst ihn nicht, dann bist du ein Sklave der sozialen Angst geworden. Biblisch gesagt, Menschenfurcht. Und Jesus, der mitten neben dir steht und über sein Haus wacht und gerne die Peitsche vielleicht wieder rausholen würde, nicht um Menschen zu verletzen. Und wir wissen auch, dass viele, du merkst es oft gar nicht. Ich habe euch die Geschichte erzählt, als ich mit einer Glaubensschwester über die andere Glaubensschwester redete, die glaubte, man darf nicht verhüten als Christ. Das ist ihre Überzeugung, die habe ich zu respektieren, nicht anzutasten. Ich habe mich in dem Moment gar nicht schlecht gefühlt damals bei der Begegnung. Aber in meiner nächsten stillen Zeit habe ich mich ziemlich schlecht gefühlt, als Gott zu mir gesagt hat, Iris, was hast du da eigentlich gemacht? Und dann hat er mich mutige Kommunikation gelehrt. Das Schwierige war nicht, bei Schwester X mich zu entschuldigen, mit der ich das Gespräch hatte. Das wirklich Schwierige war Schwester Y, über die ich geredet hatte. Und ich sag dir, das ist heilsamer als der beste Hustensaft gewesen. Das war die richtige Medizin. Und ich habe mal eine Predigt gehört, wenn du gelogen hast, wenn du früher Probleme damit hattest und vielleicht hast du bei der Bekehrung, vielleicht hast du manchmal noch übertrieben oder warst nicht integer in deinen Worten, geh hin zu den Leuten und sag ihnen akkurat, wie es war. Das kuriert dich, da hast du keinen Bock mehr drauf, das ständig zu tun. Das macht keinen Spaß. Aber es heiligt dich und es ehrt wen? Es ehrt Gott. Ha, ich habe was gelernt über Technik. Mögt ihr Technik? Wir waren letztes Wochenende auf so einer Messe für Fantasy und sowas. Und nein, wir haben keine Karten gelegt. Wir sind nicht gemein mit okkulten Dingen. Wir sind nur, wir mögen Science Fiction und wir sind halt mit den Kiddies da mal hingefahren. Und dann hat der Caleb mich geschleppt zu einem Stand von einem technischen Gerät, das eigentlich für den Bereich der Medizin entwickelt wurde von dieser Firma. Und das war eine AR-Brille. Jetzt stellen wir uns mal ganz dumm, was ist eine AR-Brille? AR-Brille ist Augmented Reality, die Lateiner unter uns, eine vergrößerte oder eine erweiterte Realität. Und der Caleb hat mir das Ding dann da gegeben und ich habe es aufgesetzt und ich habe den Stand gesehen, das Regal, die Leute, die Wände, den Durchgang zum Klo. Aber dann flogen da plötzlich so Feuerteile und die konnte ich mit meinen Fingern in der Luft, konnte ich die irgendwie schießen oder bekämpfen. Ich habe das nicht so lange gemacht, weil ich dachte, die paar Minuten, die wir das Ding haben können, soll der Caleb das mal machen. Aber es war eine interessante Erfahrung. Und ich glaube, mancher von uns läuft mit so einer Brille rum. Du siehst schon noch die Realität. Aber du hast ein paar Projektionen vom Feind dir vielleicht eingesammelt, die du gar nicht merkst, auf die du, mit denen du interagierst. Trugbilder, die deine Wahrnehmung und deine Beziehungen, darum geht es ja, heute beeinträchtigen. Gehen wir mal nicht davon aus, dass es ganz schlimm kommt und du am Ende eine VR-Brille trägst. Das sind die Dinger, die Virtual Reality, dann ist alles andere außer die Akustik der Realität weg. Du siehst nur noch Raumschiff Enterprise oder whatever. Das würden wir dann besessen nennen oder dann bist du in den innersten inneren Reihen der Psychiatrie wahrscheinlich gelandet. Aber die Durchmischung von viel Gutem mit etwas Bösem ist doch so das Fiese. Dieses Subtile. Ja. John Paul Jackson hat gesagt, ihr Lehre ist wie Rattengift. Was ist Rattengift? Rattengift besteht zu 95% aus was? Aus Körnern, aus gutem Futter. Und aus 5% Gift. Falls du es noch nicht gemerkt hast, lass mich dich erinnern, wir stehen in einem Krieg. Und wir können uns Giftbisse und giftige Kommunikation nicht leisten. Wir müssen wachsam und entschlossen sein. Was ist Strategie im Krieg? Ich war nie beim Militär, aber es ist völlig überzeugend. Wenn ich die Kommunikation meines Feindes, der feindlichen Armee, störe, können die nicht effektiv zusammenarbeiten. Das ist doch super. Und der Teufel hat es wie am liebsten, Christen in kleine Gruppen unterteilen, die voreinander Angst haben und Feindbilder entwickeln. Teile und herrsche ist immer noch effektiv. Dann habe ich gelernt, dass das Wort Accuser und Kategorus, also Ankläger und Kategorie, von etymologisch irgendwie vom gleichen Wortstamm kommen. Ich kann es dir nicht genau erklären, ich habe es in der Predigt gehört und habe es einfach mal geglaubt. Was heißt das? Wir teilen Leute in Kategorien und dann können wir sie super verurteilen. Richtig? Rassismus ist ein Beispiel dafür. Bestimmte Volksgruppen grundsätzlich abzulehnen. Männerhass, Frauenhass ist so ein Beispiel dafür. Von Männern grundsätzlich weniger zu halten, weil man schlechte Dinge mit ihnen erlebt hat. Oder umgekehrt von Frauen. Dann gibt es die Persönlichkeitstypen. Wir können ins Kleinste das runterbrechen. In Kategorien unterteilen hilft uns beim Verurteilen. Aber was will Jesus? Was will der, der in der Gemeinde umherläuft und sich alles so genau anguckt, wie es die Offenbarung uns sagt? Jesus sagt, ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Wir wissen, dass Jesus viel über die Liebe gesagt hat und dass das Liebesgebot, alle anderen Gebote, die Bibel sagt irgendwo, das ganze Gesetz ist im Gebot der Liebe erfüllt. Wenn ich jemanden liebe, dann klaue ich der Frau nicht den Mann. Wenn ich jemandem liebe, dann klaue ich ihm nicht das Fahrrad. Und wenn ich ihm sein Auto verbeule, dann gehe ich zerknirscht hin und sage, hab's vermasselt, wie kann man das regeln, meine Versicherung heißt und so weiter. Liebt einander, liebe deine Feinde, sagt Jesus. Das ist schon, da gehen wir heute nicht tief rein. Das heißt auch, die Leute, wo du die Frage, liebst du mich, willst du mir helfen und kann ich dir vertrauen, wo du die mit Nein beantwortest, auch die darfst du lieb haben. Denn musst du nicht dein Portemonnaie oder deine Kinder anvertrauen, aber du musst ihnen mit einer Haltung der Liebe begegnen. Das ist, was Gott von dir und von mir will. Und wenn du die anderen Geschwister nicht liebst, sagt die Bibel, was bist du dann nicht? Jesu Jünger, richtig. Ich habe eine andere Predigt gehalten, die fußt auf dem ersten Johannesbrief. Die Predigt hieß, bist du ein Lügner? Die Bibel sagt, wenn du behauptest, du liebst Gott, aber du liebst deinen Bruder nicht, bist du ein Lügner. Die Bibel ist so nett und diplomatisch, oder? Die ist so völlig unangefasst. Die sagt dir die Wahrheit und wäscht dich von Kopf bis Fuß. Drei Bibelstellen, die stehen auch nicht auf eurem Handout. In der Elberfelder wird es so wiedergegeben. Ein Mann der Falschheit entfesselt Zank und ein Ohrenbläser entzweit Vertraute. Wo das Holz zu Ende geht, erlischt das Feuer und wo kein Ohrenbläser ist, kommt der Zank zur Ruhe. Der Ohrenbläser ist der, der dir immer kleine Spitzen gibt gegen jemand anderen. Warum du ihm nicht vertrauen kannst, warum du denken sollst, der meint es nicht gut mit dir. Römerbrief. Keiner von uns lebt für sich selbst und auch wenn wir sterben, gehört keiner von uns sich selbst. Wenn wir leben, leben wir für den Herrn und auch wenn wir sterben, gehören wir dem Herrn. Im Leben wie im Sterben gehören wir dem Herrn, denn Christus ist gestorben und wieder lebendig geworden, um seine Herrschaft über alle auszuüben, über die Toten und über die Lebenden. Woher nimmst du dir dann noch das Recht, deinen Bruder oder deine Schwester zu verurteilen? Und du, woher nimmst du dir das Recht, deinen Bruder oder deine Schwester zu verachten? Wir alle werden einmal vor dem Richterstuhl Gottes stehen, denn es heißt in der Schrift, so wahr ich lebe, sagt der Herr, vor mir wird sich jedes Knie beugen und jeder Mund wird Gott die Ehre geben. Und so wird also jeder von uns über sein eigenes Leben vor Gott Rechenschaft ablegen müssen. Kommst du in den Himmel, wenn du da versagt hast und hast Jesus angenommen? Klar. Machst du dem Himmel Freude? Nein. Also ich lebe für den Moment, wenn ich in die Ewigkeit eintrete. Das ist mein Bezugspunkt, an dem ich versuche, bei aller Fehlerhaftigkeit und Schwachheit mein Leben auszurichten. Und ich will, dass der peinliche Moment, wenn die Kiste aufgemacht wird vor dem Richterstuhl, wo ich auch stehen werde bei diesem Lohngericht, der Sachen, die ich nicht mit Gott oder Menschen in Ordnung gebracht habe, ich will, dass das eine mikrokleine Kiste ist. Das ist mein Ziel. Und das ist nicht einfach. Das kostet dich dein ganzes Leben. Römer 16. Paulus hatte auch nicht so viel Probleme mit sozialer Angst. Ich meine, den haben sie gesteinigt. Der hätte dann wahrscheinlich eigentlich eine posttraumatische Belastungsstörung und 50 Jahre Seelsorge gebraucht. Ich will das nicht, wenn du sowas hattest, ich mach mich nicht lustig, aber ich will zeigen, was möglich ist mit Gott. Der ging da raus und hat weitergemacht. Der hat sich davon nicht beeindrucken lassen. Und das war nicht Jesus, das war nur ein Anführungszeichen der Paulus. Also ist das möglich? Richtig? Ich bin neulich fast zusammengebrochen, als ich wieder mal eine Predigt von Graham Cook gehört habe. Graham Cook ist der Hammer, ist so ein väterlicher Typ und er hat erzählt, wie sein leiblicher Vater ihn gehasst hat. Er hat in seinem ganzen Leben niemals ein Geschenk bekommen. Die Geschenke wurden gekauft an seinem Geburtstag und auch an Weihnachten. Geschwister bekamen an Weihnachten auch Geschenke. Und seine Geschenke hat der Vater aufgebaut im Garten, hat sie mit Benzin übergossen und hat sie angezündet. Da denkst du doch, der ist für den Rest seines Lebens irgendwo in Therapie, richtig? Aber der ist so aggressiv, positiv im Reich Gottes unterwegs. Er beeinflusst so viele Menschen. Und er ist sowas von frei von Bitterkeit, dass es mich jedes Mal umhaut. Und diesen Teil seiner Geschichte habe ich nicht gekannt. Und ich dachte, wenn dieser Mann solchen Hass erlebt hat und ist frei, also ich kenne deine Geschichte jetzt nicht, aber ich habe dann keinen Grund, beleidigt und gekränkt irgendwo in der Ecke zu sitzen, nur weil mich einer blöd angemacht hat. Habe ich nicht mehr. Und das erste Geschenk seines Lebens hat er bekommen an seinem 19. Geburtstag. An seinem 19. Geburtstag wurde ihm Jesus verkündet und er hat Jesus angenommen. Und er sagt, das erste Geschenk in meinem Leben war Jesus. Fürchte Gott, nicht dein Gegenüber. Paulus schreibt in Römer 16, warnen möchte ich euch vor denen, die von der Lehre abweichen, wie sie euch gelehrt worden ist und die damit Spaltungen hervorrufen und den Glauben der anderen in Gefahr bringen. Nehmt euch vor ihnen in Acht, Geschwister, und geht ihnen nach, würden wir sagen. Paulus sagt, geht ihnen aus dem Weg. Denn solche Leute dienen nicht Christus, unserem Herrn, sondern ihren eigenen Begierden. Um sich dafür zu qualifizieren, braucht es natürlich schon was. Das ist nicht der eine dumme Spruch unten im Bistro. Ja? Ab heute meide ich dich. Super. Das meine ich damit nicht. Aber einer, der sich das zur Gewohnheit gemacht hat, der sich auch nicht abbringen lässt von dem Weg, Zwietracht und Spaltung hervorzubringen, den Glauben der anderen zu gefährden. Kennt ihr die Mühlsteinstelle? Die ist doch auch toll. Unser netter Jesus sagt, wer Anstoß gibt für die Schwachen, für die Kleinen im Glauben, du wärst besser dran, wenn man dich versenkt. Ich meine, das sind doch Mafia-Methoden mit Beton um den Hals irgendwo unterzu, oder? Also Jesus will nicht deinen physischen Tod, aber Jesus führt uns die Ernsthaftigkeit des Themas vor Augen und die Verantwortung. Also, fürchte Gott nicht dein Gegenüber. Wenn du mit jemandem zu tun hast, ich rede jetzt von Gemeinde, von Geschwistern insbesondere, wenn jemand verleumdet, lästert, schlechte Dinge erzählt, konfrontiere die Person sofort. Du könntest dir ein rotes Schild basteln, das meine ich jetzt aufrichtig ernst, weil ich weiß, wie schwer das sein kann. Menschen, die einmal Schwung haben. Wir hatten mal so ein Seelsorgegespräch und ich hatte hinterher das Gefühl, ich war vom Panzer überrollt, weil ich nur Negatives über den Ehemann gehört habe. Und ich dachte, das muss ja wirklich der Allerletzte sein. Also so weit war ich dann auch am Ende. Also ich hab den Panzer nicht zum Halten gekriegt damals, aber ich habe mir eins vorgenommen, das passiert mir nicht nochmal. Und vielleicht hilft eine rote Karte, wo du draufschreibst, stopp, ich möchte etwas sagen oder hol bitte Luft oder ja. Wenn du das nicht schaffst, das kann ja sein. Alternativvorschlag, geh weg. Sei doch nicht Sklave der Höflichkeit, wenn du dich dabei versündigst und dich dabei mit Dreck beschmeißen lässt. Wir waren auf dieser Veranstaltung, das habe ich eben schon erzählt letzte Woche, und dann waren wir bei einer Buchlesung, der Raffi und ich und der Caleb und der Bernd waren beim Schwertleserkampftraining. So was braucht man als Pastor, man muss wissen, wie man mit dem Laserschwert richtig umgeht, damit man klarkommt in dem ganzen Kram. Ihr versteht meinen Humor, ja? Wenn der Nachbar nicht verstanden hat, dann sagt, das war ein Witz von der Iris. Die macht manchmal solche Witze, die kommen von väterlicher Seite, habe ich das geerbt und das muss nur geheiligt werden. Und ich bin auch offen für Korrektur, okay? Du kannst mir das sagen. Im Moment fand ich das lustig und fühle mich dabei relativ fröhlich. Also wir saßen bei dieser Lesung und ich dachte, jetzt liest mir jemand aus einem Roman vor, wo so ein bisschen ein Fantasy-Touch ist. Aber die Frau ist eine sehr berühmte Frau. Der Vater ist Deutschlands bekanntester Fantasy-Schriftsteller. Den Namen kennen viele wahrscheinlich, millionenfach verkauft. Und die erzählt dann von ihren ganzen Männern, die sie hatte. Und hat den neben sich, der aktuell dran ist. Der dritte Christian, den sie jetzt hat. Und dann las sie vor, es ging auch um, ging in die sexuelle Richtung. Und ich sitze da mit meinem Teenie-Sohn, ich denke, ich dachte, die liest da jetzt so ein bisschen, da kommen die Zwerge aus der Höhle und dann kommen die anderen und dann kämpfen, sowas, versteht ihr? Aber das Doofe war, Bernd und Caleb waren vorher mit drin, dann haben sie auf die Uhr geguckt, Mist, 10:30, Schwertleser-Wettbewerb, müssen wir raus. Die gingen dann raus und was haben die gemacht vorne? Die haben das macht man nicht. Wenn du aufs Klo gehst, ich kommentiere es nicht, versprochen. Und egal, wo du hingehst, wenn du den Raum verlässt, ich sag nichts. Wahrscheinlich. Also jedenfalls haben die das kommentiert, jetzt gehen die Leute schon und sagen nicht mal Tschüss. Dabei haben die nur versucht, so ganz sanft, also es war dann ganz doof. Und der Rafa und ich, wir saßen in der ersten Reihe und es waren nicht viele Leute da. Und mein höflicher Sohn, der auch eher so wie ich der Angepasste ist, der dann nicht so dominant so, hier, was ist das hier? Lass uns gehen. Mama, kann man nicht gehen? Ich dann geschwitzt, denke ich, ah, ich würde am liebsten hier raus. Ich will mir das nicht anhören, was die Frau mit wem gemacht hat und wen die alles. Ich will das nicht wissen. Das interessiert mich überhaupt nicht. Du tust mir nur leid, Frau. Und ich bin so dankbar, dass ich Gott mit 15 kennengelernt habe. Ich habe keine Geschichten. Ich habe kein fantastisches Zeugnis mit Drogen und Sex mit wem auch immer. Preis sei Gott. Das, also wenn du das hast, das ist auch, verstehst du, du bist ein neuer Mensch. Das ist jetzt nicht, mir ist es so passiert. Ich bin einfach nur unendlich dankbar dafür, dass ich Gott so früh gefunden habe. Freu dich über deinen Zeitpunkt. Ist perfekt. Und dann hast du das Hammerzeugnis, das ich halt nicht habe. Ja, egal. Aber ich weiß nicht, wie lange wir da gesessen haben, aber es war lang, vielleicht eine Viertelstunde. Ich war feige, weil mir das unangenehm war. Und ich dachte, vielleicht wird es ja noch besser. Aber es wurde nicht besser. Und ich habe mich mit Dreck beschäftigt. Und er auch. Und das Lustige war, als ich dann sagte, okay, wir gehen, Tasche, so. Dann versuchst du so leise und so unauffällig, dann sind noch mit uns Leute rausgegangen. Und dann dachte ich, okay, es ist egal, was die sagen, wir sind raus. Ja. Lass Angst nicht dein Ratgeber sein bei Kommunikation. Das menschliche Dilemma fing wann an? Beim Sündenfall, bei der Schlange. Die Schlange hat was geschafft? Wir kennen die Story, sollte Gott gesagt haben, und du arme Wurzel von keinem Baum des Gartens darfst du essen, was kann das schon für ein Gott sein? Was kann das schon für ein Mensch sein? Was hast du da für einen Chef? Eva hat die drei Fragen, wenn sie an Gott gedacht hat. Liebt Gott mich? Will Gott mir helfen? Kann ich Gott vertrauen? Zumindest ist nicht mehr eindeutig mit Ja beantwortet an der Stelle, weil sonst hätte sie was nicht getan, die Frucht gegessen. Ja. Das war mein erster Punkt. Die anderen sind ganz schnell. Ergreife die Initiative. Die Bibel sagt in Matthäus 18, wenn dein Bruder wieder gegen dich sündigt, schreib ihm eine E-Mail. Wenn dein Bruder wieder dich sündigt, mach einen Kommentar in CT, in seinem persönlichen, kannst du ja gar nicht, aber vielleicht so, wenn du den Admin bestichst, nee, macht er nicht. Okay. Wenn dein Bruder wieder dich sündigt, warte ab, bis der Fiesling zu dir gekrochen kommt. Nein. Unser netter Gott sagt, du musst es wissen. Das ist manchmal weiß man es nicht. Aber wenn du weißt, dass dein Bruder ein Problem mit dir hat, dann geh hin. Und wenn dein Bruder wieder dich sündigt, geh hin. Jesus sagt immer nur diese zwei Worte. Geh hin! Ich will aber nicht hingehen. Ich will lieber mit der Marion darüber reden. Geh, Marion. Gehen wir mal einen Kaffee trinken und dann erzähle ich dir mal, was die Eulalia alles so zu mir gesagt hat. Wie buchstabiert man Glaube? Richtig. R-I-S-I-K-O. Auch bei der netten Kommunikation mit deinen Geschwistern. Neulich ist mir was Interessantes passiert. Ich bin Auto gefahren, ich musste jemand abholen, ich hatte es ziemlich eilig. Bin in Dietz an der Kreuzung vorbeigefahren, die Ampel schwang gerade um auf grün. Und auf der Linksabbiegerspur, ich bin gerade aus Richtung Limburg, sah ich jemanden, der mir bekannt vorkam. Ich hoffe, das ist in Ordnung, dass ich das anonymisiert erzähle. Das könnte die sein, habe ich gedacht. Ihr Auto stand als erstes an der roten Ampel der Linksabbiegerspur, dahinter ein schwarzer Audi. Und dann stieg da diese Frau aus, wo ich dachte, es könnte die sein, und geht zum Fahrerfenster des Audis und redet. Naja, man zieht ja Schlussfolgerungen, wenn man beobachtet. Das machst du auch. Ich habe gedacht, der ist der bestimmt hinten drauf gefahren. Und die sagt jetzt, hier, mein Freund, du bist mir da gerade hinten drauf gefahren. Jetzt müssen wir uns das mal klären. War ja mit Fahrerflucht sehr schlecht, wenn man das Kennzeichen, wenn man so dicht beieinander ist. Und dann habe ich noch überlegt, Mist, soll ich umkehren, soll ich anhalten? Braucht die jetzt Hilfe? Was mache ich denn jetzt? Ich bin weitergefahren, ich bekenne. Aber es war dann, ich habe mit ihr gesprochen, am Sommerfest kamen wir zusammen. Und dann habe ich sie gefragt, sag mal, warst du das? Hattest du da einen Unfall? Sagte, ja, ich war das. Nö, Unfall hatte ich keinen. Ich erzähle dir mal was und stelle dir eine Frage. Dann sagt sie zu mir, mir fällt auf,
dass so viele Leute beim Autofahren mit dem Handy telefonieren, also nicht freisprechen, sondern so, oder Nachrichten schreiben oder Nachrichten lesen. Wenn ich dich jetzt fragen würde, findest du das gut, dass man das beim Autofahren macht? Hoffe ich, hebst du deine Hand. Wenn du es aber tust, bist du ein Lügner, weil du glaubst nicht wirklich, dass es schlecht ist, sonst würdest du es lassen. Jetzt mal so ganz nebenbei noch, Sicherheit im Straßenverkehr, das ist nicht witzig. Du gefährdest dein Leben und das Leben anderer Leute. Neulich sagte eine Mutter zu mir, ich sah den Busfahrer, der meine Kinder im Schulbus fährt, so mit seinem Handy. Also wenn du Mutter bist, willst du das nicht. Wenn du Kinder nicht leiden kannst, vielleicht, weiß ich nicht. Aber eigentlich keine gute Idee. Und diese Frau hatte es sich zum Auftrag gemacht, Leute, die sie dabei beobachtete, anzusprechen. Das ist ziemlich mutig. Das kann nach hinten losgehen. Ging es auch, weil der Fahrer hat den Rückwärtsgang reingemacht und sie so am Arm erwischt. Also sie ist nicht umgefallen und das habe ich noch aus dem Augenwinkel so gesehen. Aber das war, du kannst heute Leuten nicht die Wahrheit sagen, die eigentlich ihnen dient und allen anderen, die mit ihnen im Straßenverkehr da rumdüsen, ohne dumm angemacht zu werden. Und sie hat mit der Polizei darüber gesprochen bei einer Gelegenheit und der Polizist sagt, es ist total edel, aber vielleicht sollten sie es doch sein lassen. Ja, der Bernd hatte, wir waren glaube ich joggen, dann hat er die fantastische Idee, die könnte ja einen Aufkleber machen oder so ein Blinkding, was sie vorne einschalten kann, schalten sie doch ihr Handy aus. Dann habe ich ja, dann muss ich aber auch schnell wegfahren. Ich weiß es nicht. Als Nathan dem David die Wahrheit gesagt hat, Bibelkenner an die Front, genau, es ging gut aus. Als Johannes dem Herodes die Wahrheit gesagt hat, Bibelkenner an die Front, nee, ging nicht gut aus. Hast recht. Genau. Es kann schlecht ausgehen. Also ich sage jetzt nicht, dass ihr das mit dem Handy machen sollt. Ich sage dir, wenn du es gemacht hast, ist ein total perfekter Gottesdienst, um für dich Buße zu tun und es vielleicht deinen Freunden auch zu sagen, ich lasse das jetzt, lass du es auch. Super. Ja. Okay, jetzt sind wir bei dem Punkt, schlechtes Reden, konfrontieren, haben wir jetzt mal gehakt. Ergänzen möchte ich, wenn du drei Dinge wahrnimmst, entweder starke Gefühle, Verwirrung oder du merkst, da ist ein Konflikt, solltest du tun, was Jesus gesagt hat, geh hin. Ich gebe dir noch zwei Formulierungsvorschläge, die sind, glaube ich, habe ich auch auf dem Handout drauf. Du kannst einen Satz anfangen mit, hilf mir, dich zu verstehen. Da 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 so. Ja? Fragezeichen. Oder Ich-Botschaften. Klingt auf Englisch fast wie Apple. iMessages, ne? So. Okay, lacht halt nett. Ich-Botschaften. Ich frage mich, ob, das habe ich damals mit der Frau gemacht, ich frage mich, ob zwischen uns alles sauber ist. Wie ist das? Haben wir ein Problem oder haben wir kein Problem? Brücken bauen statt Mauern hochziehen ist die Devise. Wie würde unsere Gemeinde aussehen? Und viele Leute machen das schon. Also ich will jetzt nicht sagen, ihr seid da alle ganz übel, aber ab und zu ist es mir begegnet und dann denke ich dann, geh doch hin, was sagst du denn mir? Sag's der Person. Super, das ist die richtige Adresse. Nicht die 10 anderen. Ach so, das habe ich vergessen. Man kann nicht kommunizieren. Schweigen ist manchmal sehr, sehr aussagekräftig oder vermeiden. Krisen und Konflikte gehören dazu. Als wir auf Zellgemeinde umgestellt haben, da kriselte es plötzlich. Da gab es überall Konfliktgespräche und ständig hatte ich irgendwelche Vermittlungsjobs. Und dann sind die Leute plötzlich alle bösartig geworden. Nee, wir sind uns so näher auf die Pelle gerückt. Und das will die Bibel, damit der ganze Kladderadatsch rauskommt, wir Buße tun können und mutig endlich weiter Reich Gottes bauen und die Leute erreichen, die es dringender brauchen als wir, die Gott noch nicht kennen. Lasst uns doch unsere Hausaufgaben zu Hause machen und dann machen wir das, wofür wir eigentlich da sind. Und wenn die doch an unserer Einheit erkennen, dass wir Jesu Jünger sind, das heißt nicht, dass ich die gleichen Farben mögen muss wie die Eva und ich muss auch Paella nicht mögen. Aber ich kann doch die Eva trotzdem mögen, auch wenn die so Zeug ist. Oder jemand, der ganz anders ist als ich. Ich kann den doch trotzdem lieb haben. Einheit ist eine Entscheidung. Ist kein, wir bügeln alles über einen Kamm. Das ist damit überhaupt gar nicht gemeint, sondern das heißt, dass die Liebe triumphiert am Ende. Das ist eigentlich die Message. Jesus sagt in Matthäus 15, was aus dem Mund herauskommt, damit ist nicht das Erbrochene gemeint, sondern deine Worte. Was aus dem Mund herauskommt, kommt aus dem Herzen und verunreinigt den Menschen. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerungen. Findest du das nicht auch interessant, dass diese Liste zwischen Mord und außerehelicher Sexualität, das uns ist hoffentlich noch klar. Wenn nicht, liest doch heute Nachmittag mal 1. Thessalonicher 4 und bleib bei dem Satz hängen, wer das verwirft, verwirft nicht Menschen, sondern Gott. Ein Training für mich ist, Menschen zu lieben, die Christen sind und die das ganz anders sehen und auch lauthals sagen, ohne einen faulen Kompromiss einzugehen. Ich habe zu Hause einen virtuellen Sack. Der Bernd und ich haben zu Hause einen virtuellen Sack. Der ist mit Jahrzehnten von Tränen und Schmerz über Konsequenzen gefüllt, von Ungehorsam dem Wort Gottes gegenüber, was Sexualität betrifft. Herzlichen Glückwunsch. Ich kann ihn dir nicht aufmachen und zeigen. Ist ja auch vertraulich. Aber glaub's mir einfach doch, dass Gott immer recht hat. Gott ist kein Spaßverderber. Er hat den Sex sich ausgedacht. Aber er gehört zwischen einem Mann und einer Frau innerhalb einer Bundesbeziehung, die wir Ehe nennen. Amen. Punkt. Mord und Ehebruch und Lästerung und Unzucht in einer Liste? Findet Gott alles eklig? Ja. Gott findet dich cool und liebt dich. Aber er ruft dich raus, wenn du in einem von diesen Dingen drin steckst. David schreibt, mit dir kann ich Kriegsvolk zerschlagen und mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Der alte Pfingstpastor Wolfgang Müller schreibt in einem Buch, ein Stück Beton liegt auf meinem Schreibtisch. Es gehörte zur Mauer in Berlin. Darum, dass ich 8 Jahre in dieser Stadt gelebt habe, kenne ich ihre Geschichte. Man hatte sie erschaffen, um Menschen voneinander zu trennen. Sie sollten nicht mehr miteinander reden können und keine Gemeinschaft mehr haben. Am 13. August 1961 wurde sie gebaut und am 9. November 1989 zerbrach sie wieder. Es gibt aber auch Mauern, die ein ganzes Leben lang bestehen können. Eine davon ist die Mauer des Schweigens. Ralf und Gerda, entschuldige Ralf, waren viele Jahre verheiratet, aber nicht glücklich. Traten Probleme auf, jetzt wissen alle, dass du es nicht bist, Entschuldigung. Hüllte Ralf sich in Schweigen. Oh, das könnte jetzt was sein, wo ihr mich nachher korrigieren könnt. Ich hör zu. So konnte es passieren, dass er tagelang kein einziges Wort sprach. Diese Situation ging auch nicht spurlos an den Kindern vorüber. Gerda suchte wegen ihrer Tochter Rat bei einem Psychiater. Der Psychiater war Christ und machte Gerda mit Jesus bekannt. Sie nahm Jesus als ihren Herrn an. Innerlich gestärkt lag sie wieder einmal neben ihrem schweigenden Mann im Bett. Sie begann Gott zu bitten, wenn ich jetzt Ralf die Hand auflege, bringe du ihn zum Reden. Kaum hatte sie das getan, fing Ralf laut an zu weinen und augenblicklich war das Schweigen gebrochen. Auch er öffnete sich für Gott und beide begannen, ihr Leben neu zu ordnen. Mauern des Schweigens sind tödlich. Weil Eltern ihre Ruhe haben wollen, nehmen sie sich keine Zeit, mit ihren Kindern über ihre Probleme zu reden. Das Schweigen entfremdet sie und jeder geht seinen eigenen Weg. Viele leben zurückgezogen und haben sich in Schweigen gehüllt, weil Menschen sie enttäuscht haben. Ungewollt vereinsamen sie oder werden süchtig oder depressiv. 3 Stunden lang saß ich mit 5 weiteren Fahrgästen im Abteil im Schnellzug. Niemand sprach ein Wort, bis ich das Schweigen brach. Beherzt sagte ich in die Runde, jetzt sind wir 3 Stunden zusammen und haben nicht ein einziges Wort gesprochen. Das muss doch nicht sein, oder? Eine Dame fauchte mich an. Ich wohne im Altersheim und werde den ganzen Tag angequatscht. Ich will meine Ruhe haben. Trotzdem war das Schweigen gebrochen und eine lebhafte Unterhaltung kam zustande. Sei darauf bedacht, dass keine Mauer des Schweigens dich isoliert. Der Mensch wurde erschaffen, dass er Gemeinschaft haben soll. Und dazu gehört der Dialog. Lasst uns ohne Vorurteile aufeinander zugehen und das Gespräch suchen. Lernen wir es, geduldig zuhören zu können. Und unser aufrichtiger Wunsch soll sein, Brücken zu bauen, statt Mauern zu ziehen. Ja, jetzt muss ich ein bisschen aufs Gaspedal treten, das verkürzen, was ich habe. Lass deine Liebe an, wäre mein nächster Punkt. Denk immer das Beste vom anderen. Das muss deine Qualitätsentscheidung sein.
Die Bibel sagt in Jakobus 5, seufzt nicht gegeneinander, Brüder, damit ihr nicht verurteilt werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. In Epheser 4 weiter vorne steht, seid eifrig bemüht, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Vorher steht, wir sollen uns in Liebe ertragen. Genau. Wenn die vollkommene Liebe die Furcht austreibt, kann ich doch die drei Fragen andersrum beantworten in Bezug auf mein Gegenüber. Ich entscheide mich, dich zu lieben, ich bin entschlossen, dir zu helfen und ich will dir vertrauen. Also ich war an einem Punkt in meinem Leben, wo ich eine Entscheidung treffen musste, nie wieder einem Menschen zu vertrauen oder volles Risiko zu fahren. Ich habe mich zugegebenerweise nicht spontan und nicht schnell, sondern in einem länger werdenden Prozess für das Zweite entschieden. Volles Risiko zu fahren, mich verwundbar zu machen, Leute in der Gemeinde zu bevollmächtigen. Ich habe keine Ahnung, was viele so machen in ihren Zellen oder was. Volles Risiko zu fahren und zu wissen, es kann mir wieder passieren. Aber die Alternative ist Einsamkeit und Mikrogemeinde. Und die will ich nicht und die will Gott nicht. Geist statt Gefühle ist einer meiner Punkte. Und sei konsequent und eifrig. Noch ein hartes Wort, das lese ich euch noch vor, weil du es vielleicht sonst überspringst bei deiner Bibellese, weil es so unangenehm ist. 1. Korinther 5, Gemeindezucht. Geht nicht nur dich an. Geht nicht nur mich an oder Bernd, weil wir Gemeinde leiten. Leute aus der Gemeinschaft tun. Zum Beispiel, wenn sie eben ja unverheiratet zusammenleben wollen. In meiner Bibel steht das drin. Ich weiß nicht, bei anderen scheint es nicht drin zu stehen. Bei mir steht es drin, dass ich... Man muss langfristig, man findet Lösungen, man hat Gespräche, man setzt Fristen, aber irgendwann muss man sich entscheiden. Gottes Weg plus Gemeinde oder den anderen. Und weiß ich nicht, irgendwie alleine fromm bleiben. Ich weiß nicht, wie das am Ende ausgeht. Meine Aufgabe ist es nur, dir das zu sagen, so wie ich die Bibel verstehe. Das ist bestimmt nicht vollkommen. Aber ich irre mich lieber und bin zu eng. Als umgekehrt. Ich gebe dir zu viele Erlauber und ich sehe dich nachher nicht da, wo ich dich gerne sehen möchte. Also das ist so meine Devise in diesem Graubereich. 1. Korinther 5, jetzt aber habe ich euch geschrieben, dass ihr keinen Umgang mit jemand haben sollt, der Qualifikation Nummer 1 sich Bruder nennen lässt, also der sagt, ich bin Christ. Und dabei ein Unzüchtiger oder Habsüchtiger oder Götzendiener oder, Thema von heute, Doppelpunkt, Lästerer, oder Trunkenbold oder Räuber ist. Mit einem solchen sollt ihr nicht einmal essen. Der Bernd und ich hatten vor ein paar Jahren das Problem, dass wir einen Verwandten hatten. Er hatte sich bekehrt, war eigentlich offiziell Christ. Also wir haben die Bibel in der Hand gehabt, wo das Datum drin steht und so weiter. Aber er hatte halt eine Freundin nach der anderen. Serielle Monogamie nennen das Leute in der Welt lustig. Und es ist eigentlich traurig. Und dann haben wir gesagt, bei Familienfeiern, ich meine, wir sind... Christen, wir wollen integer sein, wir nehmen die Bibel richtig ernst. Echt, ich peile bestimmt noch nicht alles, aber das, was ich peile, da gebe ich alles aus uns. Kann ich mit dem noch essen? Das ist eine schwierige Frage. Und wir haben dann irgendwie gedacht, also so richtig als Christ kommt da gerade nicht rüber und haben dann beschlossen, der ist keiner. Also für uns, wie auch immer. Verstehe mich nicht falsch, Gott ist sein Richter, Gott ist mein Richter. Aber er hat nicht wirklich in Gemeinde gelebt, er hat nicht über Jesus geredet. Jesus schien nicht Mittelpunkt seines sonstigen Lebens zu sein. So, also haben wir miteinander gegessen. Das Reich Gottes wächst direkt proportional zum vorhandenen Maß an Buße. Hat John Paul Jackson gesagt, hat mir gefallen. Hast du schon gewusst, dass du unabhängig von der Bundestagswahl jederzeit, geistlich gesprochen, zwei alternative Regierungsformen zur Verfügung hast? Du wählst sie wie? Nicht durch Ankreuzen. Auch nicht durch Nicken im Gottesdienst. Jesus hat uns gelehrt, das Reich Gottes ist nahe gekommen. Also der Weg ist nicht weit dahin. Wie komme ich dahin? Mit der Bus, mit dem Fahrrad, mit dem Flugzeug, in Sandalen zu Fuß, braunes Leder, Jesus-Style, wie auch immer. Könnte sein. Nein. Wie kommst du ins Reich Gottes? Durch Buße. Und wie resynchronisierst du deine Haltung und deinen inneren Menschen mit Gott? Genau, durch dasselbe, durch Buße. Immer wenn ich merke, ich habe daneben gelegen, sage ich, Herr, das tut mir leid. Andere Richtung. Die Bibel sagt uns an mehreren Stellen, wir sollen nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit trachten. Gerechtigkeit heißt, wie verhalte ich mich Gott gegenüber und wie verhalte ich mich Menschen gegenüber? rechtfertigt das meinen rechten Stand vor Gott. Gerechtigkeit bedeutet auch, Böses zu stoppen. Böses zu stoppen, dem Guten nachzujagen, Böses mit Gutem zu überwinden und was zu tun, die negative Kette abzuschneiden. Eiskalt, also eiskalt, nicht lieblos, eiskalt, knallhart, unhöflich, konsequent das Richtige zu tun, wenn es dran ist, etwas Böses aufzuhalten und Grima Schlangenzunge den Mund zu verbieten. Alle waren nervös. Ich bleib einfach mal stehen, guck mal, ob ich in meinem Buch was finde, was ich euch vorlese. Doris Day. Wer kennt denn die Doris Day? Die mit dem Rockhatzen und den herrlichen Komödien. Hast du gewusst, war die gläubig? Können wir später drüber reden. Die hat gesagt, ich liebe Gott wirklich nur in dem Maß, in dem ich den Menschen liebe, den ich am wenigsten liebe. Okay, nochmal. Ich liebe Gott wirklich nur in dem Maß, in dem ich den Menschen liebe, den ich am wenigsten liebe. Wenn Jesus sagt, ich gebe euch ein Gebot. In der Gemeinschaft Jesu ist kein Raum für Steinewerfer. Wir alle sind zerbrochen. Jemand sagte, dass die Zuhörer Jesu die Menschen in zwei Kategorien eingeteilt hätten. In Sünder, da geht es um die Begegnung mit der Ehebrecherin. In Sünder wie diese Frau und in die Gerechten, in Klammern wie diese Männer. Doch Jesus ersetzt diese Kategorien in einem Geniestreich durch zwei andere Kategorien. Nämlich in Sünder, die geständig sind und in Sünder, die leugnen. Ja, ich spare mir das. Er wiederholt eigentlich, was ich gesagt habe. Und ich habe uns ein Bekenntnis aufgeschrieben. Und ich lade dich mutig ein, das mitzusprechen. Lass uns doch vor Gott aufstehen. Sprich's nicht mit aus sozialer Angst. Sprich's mit, wenn du Lust hast, das wirklich zu verändern. Deine Kommunikation. Okay. Sprecht mir bitte nach, wenn das deinem Herzen entspricht. Ich tue Buße darüber, wo ich durch Angst und Feigheit geschwiegen habe. Ich entscheide mich heute, künftig mutig zu kommunizieren und wo erforderlich zu konfrontieren. Ich lege jede Angst ab. Jede Menschenfurcht und alles, was ich an Anpassung in der Vergangenheit gelernt und angewandt habe. Ich übernehme Verantwortung im Bereich Kommunikation. Bei Problemen ergreife ich die Initiative. Giftige Zungen werde ich klar und in Liebe konfrontieren. Und falls nötig, die betroffene Person, über die geredet wurde, informieren. Ich will Brücken bauen, statt Mauern hochzuziehen. Ich will immer das Beste vom anderen annehmen. Amen. Amen. Und ich möchte auch ein Gebet der Hingabe noch sprechen. Und das gilt für dich, wenn du Gott noch nicht als deinen Freund kennst, wenn du noch nie zu Gott gesagt hast, ich habe erkannt, dass ich versagt habe, dass ich Fehler gemacht habe. Die Bibel nennt das Sünde. Und ich will, Gott, dass du mir das vergibst. Ich will dein Kind sein. Wenn das dich betrifft oder wenn du ja, das schon getan hast und unterstützend sein möchtest, jetzt spricht mir dieses Gebet nach. Herr Jesus Christus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Vergib mir meine Lebensschuld und reinige mich. Danke, dass ich durch dich ein Kind Gottes bin. Ich will dir von heute an folgen, bis zu meinem letzten Atemzug und dann in Ewigkeit. Amen. Lass doch deine Augen mal zu und ich möchte fragen, ist jemand da heute, der das zum ersten Mal gebetet hat? Dann zeig mir das doch kurz durch ein Handzeichen. Dann lade ich sie einfach ein, die sich jetzt gemeldet haben, einfach gleich zu mir ans Kreuz zu kommen. Ich würde gerne noch mit euch beten. Traut ihr euch das? Trauen Sie sich das, einfach mit mir nach vorne zu kommen? Jesus hat sich was getraut. Lasst uns hier vorne noch kurz zusammenkommen, wenn Sie sich gemeldet haben. Jetzt hört er noch die Musik auf, das ist ja total brutal. Halleluja. Ja. Lass uns den Menschen einen Applaus geben, die sich entschieden haben. Das ist cool. Ja, Bernd, du bist dran und ich bete.
Liebe Hörerin, lieber Hörer. Mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird ihrem Geist bestätigen, dass sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit sie in ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief, dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174 oder eine E-Mail an info@cclm.de, alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.